Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Hello, Bitches! Ich glaube, so kann ich die Folge nicht starten, oder?
Du, alles
Buongiorno, kann. Buongiorno, Bitches, wollte ich eigentlich sagen.
Alles kann, nichts muss,
Ich wollte eigentlich Buongiorno, Bitches sagen, aber naja. Fußball MML Daily ist hier.
Guten Morgen, hätte es auch getan. Einfach einen guten Morgen.
Entschuldigung. Ja, aber ich hatte so ein beschissenes Fußballwochenende, dass ich irgendwie, ich musste sozusagen mit Übermut dagegen ankämpfen. Montag, der 8. April ist heute. 2024 ist das Jahr. Fußball MML Daily heißt dieser Podcast. Ich begrüße zu einer neuen Woche und ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine bin, sondern die Polizei, die Frau, die aufpasst, dass ich nicht zu sehr rumboomer. Gut, dass du an meiner Seite bist. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen und alle HörerInnen haben dann ja jetzt auch die letzten 2 Minuten begriffen, dass ich jeden Tag daran scheitere, an deiner Boomerhaftigkeit. Und ich lasse dem Ganzen jetzt einfach freien Lauf. Ab geht die wilde Fahrt. Ja. Buongiorno, Gott, Bitches. Gott. Also das ist wirklich der loweste Low Point, ja, den du je erreicht hast. apropos Tiefpunkt.
Ich meine, das ist natürlich männlich und weiblich,
ja,
ne? Ist ja klar.
Natürlich. Ich wollte nur sagen, apropos Tiefpunkt, das war meine Überleitung zu 100% Lena und meine Überleitung zum FC Bayern, über den wir gleich sprechen. Aber naja.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon.
100% Lena.
Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Fangen wir mal an mit Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. War jetzt auch nicht viel besser, aber Eintracht Frankfurt und Werder Bremen haben sich zum Auftakt des 28. Spieltags nicht auf einen Sieger einigen können und in einem wilden Duell inklusive zweier Platzverweise Remis gespielt, sich Remis getrennt. Erst flog in der 74. Minute Stay auf der Bremer Seite vom Platz, dann Tuta für die SGE kurz vor Schluss und dann warf besonders nach dem Platzverweis der Bremer die SGE nochmal alles nach vorne, versuchte nochmal alles, wurde aber durch Tutas unnötiges Foul entsprechend geschwächt. Am Ende also 1-1, Werder durchbricht die Negativserie von 4 Niederlagen in Serie. Wer kann mit dem Punkt besser leben, Lena?
Ich glaube schon die Bremer, ne? Denn Frankfurt hatte gerade nach dem Platzverweis von Stay und dem Ausgleich wirklich irre viele Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Erstmals in dieser Saison hat Frankfurt auch über 20 Torschüsse in einem Spiel abgegeben. Yay! Dafür hätten sie sich eigentlich belohnen müssen und zwar mit 3 Punkten. Und irgendwie haben die Frankfurter nach und nach ihre ja eigentlich gute Ausgangsposition im Kampf um Europa leichtfertig hergegeben, beziehungsweise noch nicht ganz, aber das ordentliche Polster auf Rang 7, das ist kleiner geworden, durch jetzt eben 2 Unentschieden gegen Union und Werder. Das ist auch eigentlich zu wenig gemessen an der Kaderqualität, das sagen wir ja irgendwie schon die ganze Saison über Eintracht Frankfurt. Manch einer spricht ja sogar vom besten Kader aller Zeiten. Davon ist nicht so ganz so viel zu sehen. Ich würde fast sogar sagen, dass Frankfurt wirklich am allermeisten von der durchschnittlich extremen Schwäche der Liga profitiert. Und von daher stehen sie weiterhin auf Platz 6, so ist es. Und die Bremer, die waren wirklich in dieser Partie sehr, sehr bieder. Also sie haben wenig angeboten und da musst du eigentlich zu Hause als Eintracht Frankfurt 3 Punkte mitnehmen. Der Gesamteindruck von der Eintracht überzeugt mich einfach nicht. Der von Werder seit ein paar Spielen aber auch nicht mehr. Da scheint die Luft wirklich komplett raus zu sein und man war eben extrem abhängig von den Toren von Marvin Ducksch. Der trifft nicht mehr und damit gewinnt Werder keine Spiele mehr. Das kann natürlich eigentlich nicht sein, dass du so abhängig bist von einem Spieler. Sie leben aktuell weiterhin von der sehr, sehr guten Hinrunde. Da haben sie sich ja so ein kleines Fettpölsterchen angefressen. Gerade geht es so ein bisschen an die Reserven. Sonst, glaube ich, würde man auch über Abstiegskampf mittlerweile bei den Bremern sprechen. Dafür sind jetzt einfach zu viele sieglose Partien mit dabei gewesen. Sie leben von der Hinrunde und unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, beide haben jetzt nicht so richtig überzeugt und von daher geht das 1-1 dann ja vermutlich auch unterm Strich in Ordnung.
Ja, how low can you go für die Bundesliga? Für mich, also trifft irgendwie für alles zu, auch für das nächste Spiel. Musik zumindest auf eine der beiden Mannschaften. Mainz 05 gegen Darmstadt 98 4:0. Damit verschafft sich Mainz im Abstiegskampf wieder eine echte Chance auf den Klassenerhalt und distanziert Darmstadt in einem intensiven, aber fairen Kellerduell mit einem verdienten 4:0 Erfolg. Für Darmstadt sind es jetzt schon 9 Punkte bis zum rettenden Ufer. Und ich würde mal sagen, da gehen so langsam auch die Lichter aus gegen den offensiv weitgehend biederen Aufsteiger, der nun dem Abstieg halt, wie gesagt, ein deutliches Stück näher gekommen ist, gab auch die größere Spielstärke und Wucht der Mainzer, die Wucht war es vor allen Dingen, die war beeindruckend und gab halt den Ausschlag. Ich finde, so kann man es zusammenfassen, Lena, oder? Wenn ich das auch mal machen darf.
Auf jeden Fall. Also Mainz gewinnt hochverdient und deutlich. Das 3:0 kam schon einer Vorentscheidung gleich. Und ich würde wirklich sagen, nicht nur der Trainerwechsel zu Henriksen war die absolut richtige Entscheidung zu einem auch sehr, sehr guten Zeitpunkt. Nein, sie haben auch eigentlich einen richtig guten Kader beisammen. Haben sich im Winter auch nochmal verstärkt, mit Amiri zum Beispiel. Und ich muss mal sagen, sie sind letztes Jahr 9. geworden in der Liga. Und der Kader hat sich eigentlich nicht groß verändert im Vergleich zur Vorsaison. Man hat mit Amiri, ich habe ihn ja schon angesprochen, sogar noch Qualität jetzt dazu gewonnen. Dann war eben ein Jae-Sung Lee lange beim Asiencup nicht mit dabei und der ist jetzt wieder zurück. Dann war Burkhardt lange verletzt, ist jetzt auch wieder da. Dann war Brian Gruder lange verletzt, der ist jetzt auch wieder fit. Und dann muss man sagen, haben sie gerade offensiv ihre Stammkräfte wieder zusammen und sie belohnen sich endlich. Also sie haben in ihrer Art und Weise für mich noch nie wie ein Abstiegskandidat gespielt, weil sie sich immer sehr, sehr gut nach vorne kombiniert haben, sehr, sehr viele Spiele gehabt haben mit 18, 19 Torschüssen, wo sie aber eben das Tor nicht gemacht haben. Das ist jetzt anders. Und deshalb gewinnen sie jetzt eben auch diese extrem wichtigen Spiele, weil sie jetzt endlich im letzten Drittel unberechenbarer und auch wieder gefährlicher geworden sind. Allen voran eben durch die wirklich sehr, sehr drei guten Fußballer da vorne mit Lee, mit Gruder, mit Burkhardt. Da haben sie einfach eine ganz, ganz andere Dynamik und auch spielerische Qualität, als wenn sie jetzt mit dem großen Ludovic Ajorg vorne drin spielen oder mit einem Onisivo. Also ich glaube, das war die komplett richtige Entscheidung, also einmal den Trainer zu wechseln, dann glaube ich, den Kader punktuell zu verstärken und auch auf dem Kader zu vertrauen, weil da sind dann einige verletzte Spieler auch wieder mit rein rotiert. Sie spielen jetzt unter anderem auch noch gegen Köln, die Mainzer, also haben das nächste Kellerduell und da haben sie es wieder in der eigenen Hand. Und ich glaube, sie haben den Kader, um in der Liga zu bleiben, das Momentum. Aktuell haben sie auch. Sie haben Bochum geschlagen, unentschieden gegen Leipzig und jetzt eben dieser deutliche Sieg gegen Darmstadt. Das sind Statement-Siege für den Klassenerhalt.
Wäre da nicht dieses Spiel gewesen, wären sie vielleicht sogar schon ein Stück weiter. FC Köln, 1. FC Köln. Gegen den VfL Bochum 2:1. Die Domstadt steht Kopf und zwar völlig zurecht, denn der FC holt extrem wichtige Punkte gegen Bochum und das nach einer irren Nachspielzeit, die so ein bisschen, ich würde mal sagen, Bayer-Leverkusen-Vibes hatte. auf jeden Fall gewinnt der FC Köln am Ende 2:1 in allerletzter Minute. Erst erzielte Tigges den späten Ausgleich in der 91. Minute und nur eine Minute später gelang Waldschmidt sogar noch der Siegtreffer. Bochum gab den sicher geglaubten Dreier also noch dramatisch aus der Hand und findet sich jetzt spätestens jetzt allerdings wirklich wieder mittendrin. Wer hätte das gedacht? Im Abstiegskampf und zwar auch, weil parallel eben, wir haben es gerade gehört, Mainz gegen Darmstadt gewonnen hat. Am FSV bleibt Köln durch den Dreier nun dran. Das rettende Ufer, Bochum, ist nur noch 4 Punkte entfernt. Geht da noch was in Köln? Also durch diesen Sieg ist da unten im Keller nochmal einiges durcheinander geraten. Richtig Feuer drin. Aber vielleicht mal die entscheidende Frage. Warum hat Köln dieses Spiel gewonnen?
Weil sie über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Also sie haben sehr viel investiert, waren mutig, gerade auch mit Ball. Das hat ihnen wirklich gut zu Gesicht gestanden. Und dass Timo Schulz diese Mannschaft verstanden hat, zeigen dann auch seine Einwechslungen. Er hat Tigges und Waldschmidt gebracht und beide haben getroffen. Und damit hat er sozusagen auch den Sieg eingewechselt. Das spricht immer auch für ein sehr gutes Binnenverhältnis in der Mannschaft, weil sich auch die Auswechselspieler mitgenommen fühlen und hellwach sind und Leistung bringen wollen. Also Köln hat sich nochmal richtig angemeldet im Kampf um den Klassenerhalt und ich würde sagen, Bochum hat sich nochmal richtig angemeldet im Abstiegskampf. Also von Bochum kam insgesamt viel zu wenig, haben sich fast nur am eigenen Strafraum verschanzt, sehr ängstlich agiert. Die Bochumer, das muss man sich vorstellen, haben in einem so wichtigen Spiel 2 Schüsse aufs Tor abgegeben. Also das war schon fast ein Offenbarungseid. Wenn wir gerade über das positive Momentum bei den Mainzern gesprochen haben, dann ist das gerade das komplette Gegenteil bei Bochum. Ich bin sehr gespannt, ob sie in der Konstellation auch mit Trainer Letsch noch so weitermachen, weil der Trend ganz, ganz klar nach unten zeigt. Und wenn du in einem so wichtigen Spiel so auftrittst, dann stimmt auch eben innerhalb der Mannschaft oder im Trainer-Mannschaft-Verhältnis irgendetwas nicht. Das ist jetzt das 6. Sieglos-Spiel in Folge. Der letzte Sieg war gegen die Bayern mit 3:2 im Februar. Seitdem ist irgendwas passiert in Bochum, vielleicht auch zwischen den Köpfen, dass man sich nach diesem furiosen Sieg gegen den Rekordmeister vielleicht schon zu sicher gefühlt hat. I don't know. Ich glaube, so werden sie es leider nicht schaffen, in der Liga zu bleiben, oder es wird auf jeden Fall die Relegation werden, weil sie jetzt eben auch keine Spiele mehr gegen die direkte Konkurrenz haben. Sondern genau diese Spiele gegen Mainz und gegen Köln haben sie jetzt eben verloren. Also es ist eine extrem brenzlige Situation und eigentlich schreit es für mich nach einem neuen Impuls von außen. Diese Patrone von außen haben sie noch nicht gezogen innerhalb dieser Saison. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ist, die man jetzt anwendet, um diesen Negativstrudel zu beenden. Du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren. Du hast diese Patrone noch und dann zieh sie.
Ihr habt es gerade gehört, ne? 3:2. Bochum gewinnt 3:2 gegen die Bayern. Da sagt sich der erste FC Heidenheim, hold my beer. Heidenheim gegen Bayern München. Richtig. 3:2. Ja. Dinge, die man ehrlicherweise auch vor der Saison sicherlich nicht für möglich gehalten hätte. Der FC Bayern. Like, wer ihn als Rekordmeister noch kennt, der verliert auf jeden Fall 3:2 bei dem Verein, der als Aufsteiger seine allererste Bundesliga-Saison überhaupt spielt, und zwar beim ersten FC Heidenheim. Man will sich gar nicht ausmalen, was da seit gut 48 Stunden los ist an der Siebener Straße. Fakt ist aber auch, der FC Bayern verliert sogar nach einer 2:0 Pausenführung, und das ist wahrscheinlich das Überraschendste in dieser ganzen Geschichte, in Heidenheim. Und Fakt ist auch, damit ist die Arsenal-Generalprobe mal so richtig verpatzt worden. Die Sportbild titelte nach der Niederlage: Bayern komplett am Boden, Generalprobe kläglich verpatzt. Wieso, weshalb, warum ist das aus Bayerns Sicht so passiert, Lena?
Wir haben am Freitag über einen echten Charaktertest für die Bayern gesprochen und wir haben ihren Charakter zu Gesicht bekommen. Ein Team, welches kein Team mehr ist, keine Einheit mehr, sowohl nicht auf dem Platz als auch nicht neben dem Platz und mit dem Trainer an der Seitenlinie sowieso schon nicht mehr. Ja, der Kader ist schlecht zusammengestellt, aber natürlich müsste die Kaderqualität doch reichen, um in Heidenheim zu gewinnen. Ja, es sind viele verletzt. Ja, man muss auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen, aber eben, und ich glaube, das unterschätzt man, beziehungsweise man will das als Bayern-Verantwortlicher irgendwie nicht wahrhaben, warum auch immer, die Dynamik zwischen Team und Trainer. Die ist meiner Meinung nach vergiftet. Man kann jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, ja, ein Bayern-Trainer hat die Kabine verloren. Und zwar ganz, ganz deutlich. Und Max Eberl hat ja jetzt Thomas Tuchel schon für morgen beim FC Arsenal eine Garantie für die Trainerbank gegeben, auch für das Spiel gegen den FC schon. Also man sieht sich als Bayern-Verantwortlicher nicht dazu bewegt, jetzt irgendwas zu ändern. Ich glaube, man möchte den Spielern auch kein Alibi geben. Ob das so die richtige Entscheidung ist, bezweifle ich sehr. Dass Tuchel sich jetzt nach dem Spiel hinstellt und 0,0 selbstkritisch ist, sondern es wieder nur auf die Mannschaft schiebt. Er spricht nicht vom Wir, sondern er spricht nur von der Mannschaft. Das zeigt ja auch schon die Distanz. Und es zeigt für mich auch einfach, dass da kein gemeinsamer Nenner mehr ist. Keine Lernkurve. Und er hat für mich auch wieder die ein oder andere fragwürdige Personalentscheidung getroffen in dieser Partie. Kim und Upamecano plötzlich in der Innenverteidigung, Dyer und De Ligt auf der Bank. Wieso? Sie haben sich doch gerade eingespielt. Defensive war wieder extrem ungeordnet und das vollkommen ohne Not. Es versteht niemand. Musiala auszuwechseln, wie schon gegen Dortmund. Wieso? Versteht auch niemand. Er ist ein Unterschiedsspieler, der mit einer Aktion das Spiel verändern kann. Wieso wechselt man einen Spieler wie Musiala beim Stand von 2:2 aus und bringt Choupo-Moting? Also, das verstehe ich auch nicht. Und dann fragt man sich auch, und dann komme ich zu meiner dritten Frage, was ist denn in der Halbzeitpause passiert? Die erste Hälfte war ja gut von den Bayern. 70% Ballbesitz, 2:0 geführt, alles schick. Dann in der zweiten Halbzeit ein völlig anderes Spiel. Frank Schmidt, hat mit den Einwechslungen von Busch, Sessa und Pieringer auf ein 4-4-2 umgestellt. Und damit war viel mehr Zug in den Aktionen drin. Aber das reicht dann schon, um den FC Bayern ins Wanken zu bringen? Eine simple Umstellung? Und man muss mal dazu sagen, für Heidenheim war es der erste Dreier nach zuletzt 6 sieglosen Spielen in Folge. Man kann jetzt auch nicht davon sprechen, dass Heidenheim gerade im Flow war. Ganz im Gegenteil. Also ein denk- und fragwürdiger Auftritt vom FC Bayern und von Thomas Tuchel. So gegen Arsenal? Viel Spaß.
Der FC Bayern hat jetzt 60 Punkte. How low can you go? Spoiler Alert. Wie viel hatten Sie in der letzten Saison am gleichen Spieltag?
60 Punkte?
Nee, 59. Hm. Also witzig, ne? Also das nur am Rande. Kommen wir übrigens jetzt auch zu einem Verein. Spoiler Alert übrigens für die neue Folge Fußball MML, die am Dienstag aufgezeichnet wird. Da werden wir natürlich über die Bayern reden, aber jetzt müssen wir über das Spiel reden hier. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Reden wir also unter anderem über den zweiten Verein, der 60 Punkte hat und damit auch in der letzten Saison geführt hätte als Tabellenerster. Der VfB Stuttgart gewinnt eben in Dortmund mit 1-0. Es wurde ein enges Spiel erwartet. Es ist ein enges Spiel geworden. In einem insgesamt ausgeglichenen Duell mit dem VfB Stuttgart zog der zuletzt in München ja erfolgreiche BVB, überhaupt sehr erfolgreiche BVB in der letzten Zeit den kürzeren und verlor mal wieder knapp mit 1-0 durch ein Tor, na klar, von Serhou Guirassy. Ausgerechnet, möchte man sagen, am 50. Geburtstag des Westfalenstadions. Mit dem Sieg gegen den BVB sind die Stuttgarter nun punktgleich mit dem FC Bayern auf Platz 3 und verschlechtern damit auch Dortmunds Position im Champions-League-Rennen, da die Schwarz-Gelben jetzt nur noch auf Platz 5 stehen und ihr Champions-League-Ticket damit vorerst an RB Leipzig abgegeben haben. Es sei denn, es gibt ja 5 Champions-League-Tickets in dieser Saison. Darauf sollte man sich allerdings nicht verlassen. Ein knapper Sieg für den VfB Stuttgart, den du, Lena, wie bewertest?
Kategorie clever und abgezockt aus Stuttgarter Sicht. Ein Punkt wäre für den BVB nämlich, glaube ich, mehr als verdient gewesen. Kein schlechtes Spiel gemacht. Gerade offensiv hat mir das richtig gut gefallen. Nur der letzte Pass und die Entscheidungsfindung im letzten Drittel waren nicht gut beim BVB. Da lagen sie oft daneben und sie haben eben ihre Chancen nicht genutzt. Ne? Sowohl Adeyemi als auch natürlich Nico Schlotterbeck hätten für den BVB treffen müssen. Sie hatten wirklich gute Ansätze im Spiel nach vorne. Das sah in weiten Teilen dieser Saison schon anders aus, muss man sagen. Da ist eine Weiterentwicklung zu erkennen. Gut gespielt, nur die Tore nicht gemacht. Und so ist es irgendwie auch ein neues Narrativ in dieser Saison vom BVB, weil jetzt haben sie gut gespielt gegen Stuttgart, aber gewinnen nicht, ne? Und das war in der Saison ja auch lange, lange sehr, sehr anders. Da haben die Ergebnisse über die eigentliche Leistung so ein bisschen hinweggetäuscht. Das ist bei diesem Spiel jetzt auch so gewesen. Nur die Leistung war diesmal besser, als das Ergebnis es vermuten lässt. Und ich glaube, die richtig heiße Phase wird jetzt am 30. Spieltag gegen Leverkusen, die ja nächste Woche schon deutscher Meister werden können im Heimspiel gegen Werder Bremen. Und am 31. Spieltag spielt dann Dortmund gegen Leipzig. Und da wird sich dann eben, glaube ich, die Champions League für den BVB entscheiden. Wenn sie so spielen wie jetzt gegen Stuttgart, dann glaube ich, ist das dann auch unterm Strich verdient, wenn sie am Ende auf Platz 4 stehen und in die Champions League einziehen, weil sie, glaube ich, sowohl defensiv als jetzt auch offensiv gerade in einer eigentlich sehr, sehr guten Phase stecken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt in dieser Woche auch in der Champions League präsentieren werden. Weil eigentlich habe ich jetzt so zum Ende der Saison das Gefühl, dass der BVB kompletter erscheint.
Bisschen so wie in der letzten Saison, ne?
Ja, voll. Da haben sie ja auch zum Ende der Saison in der Crunch-Time nochmal richtig losgelegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen aktuell eine Phase des BVB, wo sie so gut sind wie noch nie in dieser Saison.
Schauen wir noch auf die anderen Ergebnisse. Da unterliegt Union Berlin Leverkusen mit 0-1. Bayer Leverkusen kann damit schon am nächsten Wochenende deutscher Meister werden. Freiburg unterliegt Leipzig 1-4. Die TSG Hoffenheim schlägt dann gestern Augsburg mit 3-1. Und Wolfsburg unterliegt schon wieder zu Hause nach 1-0 Führung 1-3. Diesmal gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit sind sie wieder ganz schön drin in der Show um die zumindest mal Relegationsplätze oder den Relegationsplatz. Wolfsburg hat jetzt als 14. 28 Punkte. Bochum als 15. 26 Punkte, Wolfsburg damit nur noch 5 Punkte und Bochum nur noch 3 Punkte auf Platz 16. Dort liegt im Moment der erste FSV Mainz 05 mit 23 Punkten und der erste FC Köln ist 17. mit 22. Und wir haben es ja schon gesagt, so gut wie in der zweiten Liga zurück ist der SV Darmstadt 98 mit 14 Punkten.
In der zweiten sieht man besser. Auch in Liga 2 war wieder ordentlich was los. Schon der Freitag startete furios. Die Berliner Hertha gewann nach ihrem Finish auswärts mit 3:2 bei Paderborn. In der 90. Minute war es mal wieder Tabakovic, besser bekannt als Fluppe, der den Siegtreffer...
Der den Siegtreffer
für die Herthaner erzielte. Es war sein bereits 18. Saisontreffer. Auch der HSV macht seine Hausaufgaben und gewinnt zu Hause mit 2:1 gegen den DFB-Pokalfinalisten aus Kaiserslautern. Damit haben die Hamburger wieder gute Karten im Fernduell um Platz 3 mit Fortuna Düsseldorf. Holstein Kiel setzt ein weiteres Statement in Sachen Aufstieg und gewinnt mit 4:0 in Nürnberg, festigt damit Platz 2 und steht bei bereits 55 Punkten. Es bleibt also weiter richtig, richtig spannend. Und so Mike, ich frage dich, du hast die zweite Liga sehr, sehr gut im Blick und der FC St. Pauli... Der war ja Samstagabend auch im Einsatz. Erzähl doch mal.
Was hüstelst denn da so? Warum hüstelst denn da so vorher? Ja, ich weiß. Der FC St. Pauli hat verloren. Und zwar knapp auf jeden Fall mit 1:2 beim Karlsruher SC, die ja so ein bisschen sowas sind wie die Rückrundenmannschaft und die in ausverkauftem neuen Stadion bei wirklich fantastischer Stimmung. Ich würde mal sagen, glücklich, aber nicht unverdient. Das ist, glaube ich, die richtige Floskel dafür. 2:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen haben. Hatten so ein bisschen das Spielglück auf der Seite. Der FC St. Pauli wiederum nicht so. Hat eigentlich das 2:1 geschossen. War knapp im Abseits. Dann gab es eine gelb-rote Karte gegen Wahl. Da hätte es eigentlich vorher Elfmeter geben müssen, weil es sowohl Foul gegen Saliakas als auch noch Handspiel im Strafraum direkt vor dieser Szene gegeben hat. Also insofern, ja, was soll ich sagen? Der FC St. Pauli macht es spannend und vertagt sozusagen die Aufstiegsfeier. Ich hoffe nicht bis zum Derby beim Hamburger Sportverein. Ich hoffe, dass man das trotzdem noch vorher hinkriegen kann. Aber ich bin schon mal sehr, sehr dankbar, weil sie es dann zum nächsten Spiel auf jeden Fall nicht hinbekommen werden, weil ich nämlich nicht da im Stadion. Lass uns kurz noch über den Hamburger Sportverein reden. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Und ich war im Stadion und habe danach lange mit auch ein paar Verantwortlichen vom HSV geredet, ob das jetzt wichtig war oder nicht wichtig war. Und zwar nicht, dass sie gewonnen haben, ist natürlich super wichtig gewesen. Aber die Art und Weise war dann doch ein bisschen zittrig, würde ich mal sagen. Und man hat auch an der einen oder anderen Körpersprache der Spieler vom Hamburger Sportverein gesehen, dass es einfach eben nicht so, wo soll es auch herkommen, weit gediehen ist mit dem Selbstvertrauen beim Hamburger Sportverein. Ich hätte mir eher gewünscht, aus Hamburger Sicht, dass man deutlicher und klarer gegen Kaiserslautern gewinnt. Sei es drum, man hat endlich mal wieder ein Glücksgefühl, man hat endlich mal wieder gewonnen, 2:1. Also mal schauen, wie es auf jeden Fall da weitergeht beim HSV. Das wird sicherlich bis zum Ende spannend bleiben, ob sie Holstein Kiel, die souverän mit 4:0, das ist eben gerade gesagt, in Nürnberg gewonnen haben, noch einholen können oder nicht. Oder ob sie dann eben mit dem ja schon bekannten Platz 3 und der Relegation Stand jetzt gegen Mainz Vorlieb nehmen müssen. Schauen wir noch auf das, was gestern passiert ist. Fortuna Düsseldorf schlägt Eintracht Braunschweig vor ausverkauftem Haus mit 2:0. Hannover 96 und Schalke 04 bitter trennen sich 1:1. Und der VfL Osnabrück schlägt überraschend die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 2:0. So. Und dann schauen wir nochmal ganz oben, ist es ein bisschen enger geworden, der FC St. Pauli durch die Niederlage 57 Punkte, dahinter Holstein Kiel 2 Punkte zurück und Fortuna Düsseldorf ist wieder auf Platz 3 gesprungen. Aber daran sieht man auch, wie wichtig dieser Sieg für den Hamburger Sportverein gewesen ist. Fortuna Düsseldorf jetzt 49 Punkte auf Platz 3, Hannover 96 ist Fünfter mit 44 Punkten und dazwischen eben der Hamburger Sportverein. Ein Punkt hinter Düsseldorf mit 48 Punkten. Unten wird's immer enger und geht los ab Platz 12. Da ist der erste FC Magdeburg und hat 32 Punkte. Schalke ebenfalls 32 Punkte als 13. Dann 31 Punkte, Wien Wiesbaden und Hansa Rostock als 14. und 15. Und Eintracht Braunschweig ist jetzt 16. mit 30 Punkte. Das bedeutet aber, von Platz 12 bis Platz 16 sind nur 2 Punkte Unterschied. 17. ist dann der erste FC Kaiserslautern, auch noch nicht abgeschlagen, mit 29 Punkten und so langsam wieder im Rennen. 6 Punkte nur noch auf den Relegationsplatz. Das ist der VfL Osnabrück mit 24 Punkten.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Weiber, immer Weiber. Unsere deutsche Frauennationalmannschaft feierte am Freitagabend einen gelungenen Start in die EM-Quali und feierte nach einem 0-2-Rückstand doch noch einen Sieg. Nach einer miserablen ersten halben Stunde mit 2 Gegentoren sahen die DFB-Frauen in Österreich schon wie die Verliererinnen aus. Dank Effizienz vor dem Tor und einer stark verbesserten zweiten Hälfte durfte sich Deutschland doch noch über einen gelungenen Qualifikationsauftakt freuen und gewann gegen Österreich mit 3-2. Clara Bühl schnürte einen Doppelpack, ihr Kapitänin Julia Gwin per Elfmeter in der 64. Minute den Siegtreffer erzielte, nach einer gelungenen Qualifikation für Olympia in diesem Sommer. Jetzt also das nächste Ausrufezeichen der deutschen Frauen. Das freut uns doch.
Auf jeden Fall. Applaus, Applaus, Applaus.
So, neue Folge Fußball MML. Wann?
Habe ich doch eben gesagt. Dienstag.
Gut.
Also nicht heute.
Nicht heute, sondern morgen. Und dann ist ja morgen auch schon wieder Champions League. Und da werden wir uns dementsprechend selbstverständlich wieder blicken, ein bisschen auf die Partien. Die Bayern sind am Dienstag gefordert, die Dortmunder am Mittwoch. Also wir dürfen uns auch auf 2 deutsche Teams freuen. Und ja, wünschen euch eine gute Woche. Wie immer, kommt gut rein, macht's euch fein. Und wir hören uns dann morgen.
So machen wir es.
Das waren wie immer Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.